Sie hören eine Sendung von DRS2.
Ja, und wir starten sogleich mit einer kurzen inhaltlichen Übersicht. Hans-Jörg Schulz, Ihr Buchvorschlag hat den Titel Menschenwürdig sterben, ein Plädoyer für Selbstverantwortung von Walter Jens und Hans Küng. Das Buch erschien 1995 zum ersten Mal, wurde nun neu aufgelegt. Inge Jens, die Ehefrau von Walter Jens, kommt in dieser Ausgabe zu Wort. Walter Jens, einer der Autoren, ist zwischenzeitlich an einer Demenz erkrankt. Warum dieses Buch, Hans-Jörg Schulz?
Es ist sicher ein Buch mit einer Frage, die uns ja alle irgendwann mal beschäftigt, wenn wir älter werden. Nämlich die Frage, was wird sein, wenn die letzte Phase unseres Lebens eigentlich nur noch von Leid und Schmerz geprägt sein wird? Darf ich dann, darf der Mensch überhaupt dem Leben ein Ende setzen? Und Walter Jens und Hans Küng haben diese Frage, sie sagten es schon vor 15 Jahren erstmals, aufgegriffen und haben damals gesagt, menschenwürdig sterben muss möglich sein. Und sie haben die Frage also mit einem Ja beantwortet. Und nun ist eben durch dieses Verstummen, durch die Demenz des großen Rhetorikers Walter Jens eine ganz neue Situation entstanden. Er ist in seiner eigenen Welt und der Piper Verlag hat das Buch auch ein bisschen, um ihn zu ehren, an ihn nochmal zu erinnern, neu aufgelegt. Und es stimmt, das Bewegendste drin ist eigentlich der Bericht von Inge Jens, wie sie mit ihrem Mann täglich leben muss.
Michael Greenberg ist der Autor des nächsten Buches. Es heißt »Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde«. Im Untertitel »Eine wahre Geschichte«. Odette Frey, Sie haben sich für dieses Buch entschieden, über das der berühmte Neurologe und Autor Oliver Sacks schreibt. Seine Genauigkeit, seine Tiefe, sein Reichtum und seine Klugheit machen dieses Buch zu einem Klassiker. Können Sie das bejahen, Odette Frey?
Ja, also ob es zu einem Klassiker wird oder nicht, das wird wohl erst die Zukunft zeigen. Aber tatsächlich war das große Lob des großen Neurologen Oliver Sacks für mich der Grund, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Kurze Erinnerung, Sacks hat selber so etwas wie einen Klassiker verfasst, nämlich Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Das war ein Buch, in dem er einige seiner Patienten beschrieb. Das Buch von Michael Greenberg ist auch eine Art Patientenbericht, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, eben aus der Perspektive eines Vaters. Michael Greenberg schildert sehr packend, wie seine 15-jährige Tochter ihren ersten Zusammenbruch erleidet. Sie ist manisch-depressiv und hat sehr starke Wahnvorstellungen. Greenberg als Vater leidet natürlich mit, doch gleichzeitig, und das macht das Besondere des Buches aus, ist Greenberg ein ganz genauer Beobachter. Also es gelingt ihm, mit wenigen Worten zu beschreiben, wie der Wahnsinn Einzug hält in sein Familienleben. Und obwohl er über den Wahnsinn schreibt, ist seine Sprache so nüchtern und sein Blick messerscharf. So gesehen, ja, das Lob von Oliver Sacks, das unterschreibe ich gern.
Um die Schule geht es bei Ihrem Buch, Cornelia Cassis. Die Sekundarlehrerin, Ausgebildete und SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr hat es geschrieben mit dem Titel »Schule mit Zukunft – Plädoyer für ein modernes Bildungswesen«. Ihre Vision für die Schule von morgen orientiere sich an mehr Pädagogik und weniger Strukturen. So kann man über das Buch lesen. Hat Sie das auch bei der Wahl des Buches beeinflusst, Cornelia Cassis? Denn Bücher über Schule und Bildung gibt es zurzeit in Hülle und Fülle. Es müssen also besondere Gründe für dieses Buch sprechen.
Ja, es sprechen besondere Gründe für dieses Buch. Erstens, Sie haben es schon gesagt, es ist ein Buch, das sich auf die Schweiz bezieht und somit die hiesigen Verhältnisse genau in den Blick nimmt. Und das ist, wenn es um Schule geht, wichtig. Zweitens, Jacqueline Fehr unternimmt den anspruchsvollen Versuch, Ergebnisse der aktuellen Bildungsforschung für die Politik zu übersetzen. Das gelingt ihr, so finde ich, ausgezeichnet. Und drittens, ein dritter Grund, das Buch bietet eine gut verständliche und doch äußerst exakt dokumentierte bildungspolitische Auslegeordnung und schafft so auf eine, wie ich finde, sehr auffallend schlichte Art eine solide Grundlage für einen fundierten Diskurs über Bildung, Unterricht und die Schule von heute und morgen. Dieser Diskurs ist ja sehr oft nicht fundiert.
Um es jetzt ein bisschen verbindlicher zu machen, welche Fragen sind der Autorin dabei besonders wichtig?
Beispielsweise die Frage, wieso brauchen bei uns so viele Kinder sonderschulische Maßnahmen? Oder lernen unsere Kinder eigentlich genug? Bereitet die Schule die Kinder für die Zukunft vor? Brauchen wir so etwas wie Ausländerquoten? Sind unsere Lehrerinnen und Lehrer gut genug? Wie kommen wir zu Tagesschulen? Und welche Rolle spielen eigentlich in der Schule die Eltern? Alle Fragen, die sehr zentral diskutiert werden, sind alles wesentliche Fragen, die allzu oft nur am Stammtisch in Sonntagsreden oder in politischen 90-Sekunden-Statements abgehakt werden. Jacqueline Fehr geht diesen Fragen nach, trägt sorgfältigst und bienenfleißig die neuesten Forschungsergebnisse dazu zusammen und zieht zukunftsorientierte Schlüsse daraus. Und das ich auch bemerkenswert finde, sie tappt dabei kein einziges Mal in die üblichen Fallen und Abwehrmechanismen. Ich habe kein Wort der Lehrerschelte gelesen. Nirgendwo werden die Kinder und Jugendlichen schlecht geredet. Auch die Eltern werden nicht an den Pranger gestellt. Und der übliche kulturpessimistische Tenor sucht man in Fairs Plädoyer für ein modernes Bildungswesen vergeblich. Überhaupt geht Fair ganz kühlköpfig, aber irgendwie doch in der Wirkung warmherzig um mit der heutigen Gesellschaft, so wie sie eben ist, und zeigt klipp und klar auf, was die Schule der Zukunft und die Schule mit Zukunft ausmachen könnte. Ich nenne mal eine Handvoll dieser Richtungsänderungen. Erstens, die Weichen werden früh gestellt. Es braucht viel mehr Aufmerksamkeit, auch viel mehr Geld für die allerersten Lebensjahre. Zweitens, ohne Sprache geht nichts. Beim Spracherwerb muss unbedingt ein bildungspolitischer Schwerpunkt gesetzt werden, sehr viel mehr als jetzt. Dritte Schlussfolgerung, die frühe Selektion verbaut Chancen. Kinder müssen das Recht haben auf transparente Beurteilungen und durchlässige Leistungsgruppen. Darin unterscheidet sich die Schweiz maßgeblich von Erfolgsschulen in Kanada und Finnland. Oder viertens, Kinder brauchen in ihrem Alltag Kontinuität, Sicherheit und Geborgenheit. Das heißt, es braucht vermehrt Tagesstrukturen. Unterricht, Verpflegung, Aufgabenhilfe und Freizeitbetreuung sind Teil eines größeren Konzeptes zum Wohle der Kinder. Und es braucht die Eltern. Die Beziehung zwischen Schule und Elternhaus beeinflusst erwiesenermaßen den Schulerfolg sehr maßgeblich. Das heißt, es muss verbindlicher geklärt, genauer geklärt werden, wie diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden für die Kinder so wichtigen Lebensräumen aussehen könnte.
Kann man fragen, also in dem Sinne nehmen wir mal das Thema Geld. Würden dann Investitionen zu besseren Schulen führen?
Nein, die Schule gibt im OECD-Vergleich schon relativ, die Schweiz gibt schon relativ viel Geld aus für die Schule, aber nicht sehr effizient. Jacqueline Fair weist nach, dass die Geldinvestition nur ein Teil des Schulerfolges ist. Das leuchtet uns ein, und zwar ein ziemlich kleiner. Sie kritisiert am schweizerischen Schulsystem, dass wir erstens viel Geld in spätere Jahre investieren und zu wenig in die Früherziehung, oder auch, dass wir sehr viel Geld verbraten in unterschiedliche Schulsysteme. Da soll ja jetzt Harmos auch eine Veränderung bringen, in extrem viele Lehrmittel zum gleichen Lerngegenstand, und dass wir durch den Föderalismus sehr, sehr viel Geld verlieren.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie mit den Kindern sehr fair umgeht. Wir haben ja im Moment eigentlich eher so die Tendenz von Bestsellern, die genau das Gegenteil aussagen, alle Kinder sind Tyrannen oder so. Oder wir haben den Trend, dass Eltern immer in die Schuldecke gestellt werden. Das ist also ein auch pädagogisch sehr guter Ton, den sie da trifft, scheinbar.
Ja, es ist eine sehr kindorientierte Argumentationsweise. Und es gibt so eine Formel, die das ganze Buch eigentlich durchzieht. Die heißt, Bildung ist mehr als Schule und Schule ist mehr als Unterricht. Eine Formel, die man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen könnte, denn sie hat es in sich. Also das heißt, Lernen heißt beispielsweise für ein Kleinkind spielen oder auch für ein Baby. Vom ersten Tag an ist Bildung ein Thema. Spielen hat also mit Bildung viel zu tun, und deswegen ist die Lernbiografie der ersten Jahre ganz zentral. Bildung ist also mehr als Schule und Schule ist mehr als Unterricht, der zweite Teil ihrer Formel, weil die Schule ein Lebensort werden muss. Wünschenswerterweise einer, der dem Kinde zugutekommt und dem nebst Unterricht auch sinnvolle andere Dinge wie Freizeitgestaltung, genussreiche Ernährung und Geborgenheit eine Rolle spielen können.
Jacqueline Fair plädiert also dafür, dass die Schule früher beginnt und umfassender auch ist, also ja. Eigentlich mehr als Schule ist mehr als Bildung. Auf der anderen Seite könnte man befürchten, wenn die Schule so umfassend wird, dann bleibt eigentlich nichts mehr für die Kinder außerhalb der Schule. Wie geht sie mit solchen Befürchtungen um?
Sie möchte eigentlich auch die Familien entlasten, so dass die Familie eigentlich ein Ort des privaten Seins und nicht mehr der Überlastung durch Hausaufgaben, Überlastung durch Freizeitaktivitäten, die quasi noch dazu dienen, dem Schulerfolg etwas zu unterstützen, sondern sie möchte wirklich diese ganze schwere Verantwortung des Leistungserfolges aus der Familie wegnehmen, damit die Familie wieder entlasteter und freier sein kann und die Verantwortung der Schule überbürden.
Danke, Cornelia Cassis. Hier noch die Angaben zum Buch Jacqueline Fair, Schule mit Zukunft, Plädoyer für ein modernes Bildungswesen, erschienen im Aurel Füßli Verlag. DS2 mit dem Sachbuch-Trio Zeit für das zweite Buch, Ihren Vorschlag oder Ed Frey. Geschrieben hat es der amerikanische Schriftsteller Michael Greenberg. Das Buch heißt Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde. Wie erzählt uns der Autor die wahre Geschichte seiner Tochter? Seiner Tochter, die von Visionen geplagt, unter anderem auch in die Psychiatrie musste und die heute, wie man so lesen kann, ein halbwegs normales Leben führt, was immer das auch heißen mag.
Und Michael Greenberg kondensiert die Geschichte eigentlich auf einen Sommer, und zwar auf den Sommer, in dem sich für seine Familie das Leben auf einen Schlag ändert. Er springt direkt in die Geschichte hinein. Der erste Satz des Buches lautet: Am 5. Juli 1996 wurde meine Tochter verrückt. In diesem direkten, doch irgendwie sehr packenden Ton geht's weiter. Greenberg erzählt, wie ihn der psychische Zusammenbruch seiner Tochter anfangs völlig überrollt. Es gab keine Anzeichen, wenigstens keine, die er als solche gedeutet hätte. Die Krankheit bricht wie ein heftiges Fieber urplötzlich aus, im Prinzip über Nacht. Sally, die Tochter, hat schwere Wahnvorstellungen. Sie ist größenwahnsinnig. Sie fühlt sich auserwählt, die Menschen zu retten. Und Greenberg, der Vater, ist anfangs auf eine Art hin und her gerissen, zwischen totalem Schrecken, aber auch einer gewissen Faszination. Einige Sachen, die seine Tochter in ihrem Wahn erzählt, scheinen ihm nicht unbedingt wahnsinnig zu sein, sondern irgendwie klarsichtig schon fast. Und in diesen Momenten vergleicht er auch die Krankheit mit einer Naturgewalt, etwa mit einem heftigen Schneesturm, der ihm zwar Angst einjagt, aber doch irgendwie grandios ist. Sehr schnell wird ihm allerdings klar, dass seine Tochter wirklich ernsthaft krank ist und auch Hilfe braucht. Er liefert sie in die Psychiatrie ein, Sie haben es gesagt. Dort bleibt sie einige Wochen, sie wird mit Medikamenten ruhig gestellt. Das geht so weit, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Und diese plötzliche Lethargie seiner Tochter, die besorgt den Vater natürlich auch sehr. Er geht so weit, dass er selber schließlich eine Dosis der Medikamente schluckt, die seine Tochter nimmt, um herauszufinden, was diese mit seiner Tochter anstellen. Und natürlich stellt er sich als Vater all die Fragen, die sich vermutlich jeder Vater, jede Mutter in einer solchen Situation stellt, nämlich: Was habe ich falsch gemacht? Bin ich irgendwie schuld an der Krankheit durch meine Gene oder meine Erziehungsmethoden? Als Leser, als Leserin gewinnt man den Eindruck, dass Greenberg, dass er offen berichtet, dass er nichts beschönigt, aber auf der anderen Seite ergeht er sich auch nicht in Selbstvorwürfen oder gar Selbstmitleid. Er erzählt sehr viel von seiner eigenen Geschichte, von seinem älteren Bruder, der ebenfalls an Wahnvorstellungen leidet. Er erzählt von seiner eigenen Kindheit als Sohn armer Immigranten in New York. Und auch die Ehe zu Sallys Mutter rollt er kurz auf. Er hat sich damit mit diesem Buch etwas von der Seele geschrieben. Das kann man vermuten, es ist seine private Geschichte. Und doch hat sie uns, den fremden Lesern, etwas zu sagen, denke ich. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was wir lieber nicht wissen möchten, nämlich, dass der Wahnsinn vielleicht nur eine Nacht entfernt ist.
Oder Ed Frey, wenn Sie das so erzählen, dann habe ich das Gefühl, wenn man das Buch liest, ist da ein ungeheurer Sog drin. Es zieht einen hinein. War das so?
Ja, genau. Also mich hat es schon auf den ersten Seiten ins Buch hineingezogen, weil man sofort merkt, hier hat jemand etwas zu erzählen. Und er schreibt nicht das einfach so auf im Stil eines Tagebuches, sondern er hat sich bemüht, eine Geschichte zu erzählen. Man merkt, dass Michael Greenberg von Beruf Schriftsteller ist. Nur schon an den Figuren, die sind unglaublich plastisch in dem Buch, als wären sie einem guten Roman entsprungen. Vielleicht hat er sie auch etwas überzeichnet, darauf deutet jedenfalls eine Bemerkung hin, die seine Tochter anscheinend gemacht hat, Sally. Nachdem sie das Buch gelesen hat, hat sie sich ein bisschen beklagt über die Rolle der Mutter, die Michael Greenberg da so beschreibt. Er sagt, er hätte der Mutter ein bisschen Unrecht getan, sie sei gar nicht so esoterisch abgedreht, wie es im Buch daherkommt.
Es ist ja gar nicht so eine seltene Geschichte, leider Gottes sind viele Menschen betroffen von Psychose in der Familie. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ist es ein Blick auf die Patientin, in dem Fall die Tochter, oder geht es, wie Sie gesagt haben, er schreibt sich da was von der Seele, auch um die Angehörigenposition, die ja auch eine extrem leidvolle ist?
Es geht eigentlich um die ganze Familie. Also wie verändert eine solche Krankheit das Familiengefüge? Mhm. Michael Greenberg hat eine komplizierte Familienkonstellation, er ist zum zweiten Mal verheiratet, die Ehe ist noch nicht von langer Dauer und die Krankheit der Tochter stellt auch vieles in Frage und man merkt, dass im Prinzip jeder, der mit dieser Tochter eng zu tun hat, auch irgendwie verknüpft ist in diese Krankheit, das wäre ganz klar.
Also was mich noch bewegt an dieser Geschichte, ist der Umstand, dass der Vater so über seine Tochter schreibt, sie also ein Stück weit auch entäußert, veräußert.
Und das ist für mich schon noch eine Frage, ob man das mit seiner Tochter machen darf.
Das finde ich auch sehr heikel. Und ich muss sagen, beim Lesen des Buches hatte ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Was macht der Vater hier mit seiner Tochter? Er erklärt der ganzen Welt, was dieser Tochter geschehen ist. Er schreibt über ihre furchtbare Krankheit, über ihre Nöte und so weiter. Und eigentlich erst am Schluss des Buches nimmt er einem dieses ungute Gefühl, indem er sagt, Sally hat das Buch gelesen, sie fand es sehr gut, sie hat ihm sogar erlaubt, ihren richtigen Namen zu verwenden. Und das gibt einem dann das Gefühl, gut, hier ist wirklich, hat der Vater jetzt nicht einfach die Tochter verbraucht, um einen guten Stoff zu haben für einen
Und sogar ihr richtiges Foto zu verwenden.
Genau, auch auf dem Titel sieht man das Foto von Tochter und Vater. Genau.
Mich erstaunt trotzdem, wenn ich das nochmal schnell fragen darf. Sie haben vorher gesagt, dass wir wirklich teilweise nur eine Nacht entfernt sind vom Verrücktsein. Passiert das wirklich so häufig, dass man von heute auf morgen quasi verrückt werden kann oder entrücken kann?
Nun, da bin ich jetzt keine Expertin, ein bisschen überfragt. Ich denke, also auch in der Geschichte ist es so, es gab schon Anzeichen vorher, nur hat man sie nicht als das gedeutet, weil man ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die Tochter krank sein könnte. Man dachte, sie ist sehr kreativ, sie war ein Teenager, sie war 15 Jahre alt, ein bisschen überdreht vielleicht, aber man hat gedacht, das ist absolut im Rahmen der Normalität und ich glaube, das zeigt das Buch auch. Der Schritt von normal zu krank, der ist eben gar nicht so groß.
Danke, Odette Frey. Die Angaben zu Ihrem Buch, Michael Greenberg, Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde, erschienen bei Hoffmann und Campe. Wir bemühen uns nicht nur um ein menschenwürdiges Leben, was eben manchmal wirklich ein Bemühen ist, eben wenn mit der Tochter so etwas passiert, sondern auch um ein menschenwürdiges Sterben. Was das heißt, damit haben sich Walter Jens und Hans Küng in einem Buch auseinandergesetzt, das, wie schon gesagt, neu aufgelegt wurde, nach der Demenzerkrankung von Walter Jens. Einer der Autoren ist also genau in der Situation, die im Buch mitbedacht wird. Was sagen die Autoren? Darf man sein Leben vorzeitig beenden, wenn eine Krankheit es unerträglich macht?
Das sagen Sie so. Sie haben sich in den 90er Jahren vor allem mit dieser Frage sehr lange beschäftigt. Damals war in Deutschland auch die Diskussion, wie man überhaupt mit Sterbehilfe umgeht. Die ist bis heute noch nicht ausgestanden. Wegen des besonderen Erbes mit der Nazizeit ist man dort natürlich auch sehr vorsichtig. Jens und Küng haben in Tübingen mit ihren Studenten sehr viel darüber geredet. Sie haben sehr viele Vorlesungen und Seminare gemacht. Und den beiden geht es eigentlich vor allem um eins, nämlich um die Würde, dass man auch im Sterben noch einen würdigen Umgang erfährt. Walter Jens ist ja ein großer Schriftsteller der deutschen Nachkriegszeit gewesen. Er ist der große Rhetorikprofessor gewesen. Er hat auf den internationalen Schriftstellerveranstaltungen immer eine große Rolle gespielt. Er hat etwas Brillantes in seinem Auftreten gehabt. Und da ist es für seinen Freund und Co-Autor Hans Küng dann ein besonderes Drama gewesen, dass dieser im Auftritt so großartige, auch im Prinzip relativ schnell, fast von heute auf morgen, abgetreten ist in die Demenz und dass man, wie Küng schreibt, keine positive Lösung vorher mehr für ihn finden konnte. Die beiden wohnen ganz in der Nähe in Tübingen, gleich um die Ecke. Sie haben sich früher oft gesehen und Küng ist auch jetzt noch oft zu Besuch dort. Und er sagt, in den wenigen klaren Momenten, die seinem Freund Jens verbleiben, spürt er ganz deutlich seinen Wunsch zu sterben. Nur ist sein Körper eben dummerweise, in dem Fall dummerweise, ganz gesund. Er leidet also keine äußeren Schmerzen und eine Patientenverfügung, die sich speziell auf die Demenz bezieht, gab es nicht bei Walter Jens. Diese Neuauflage von Menschenwürdig Sterben ist gut erweitert worden um Beiträge eines Juristen, das ist ja besonders wichtig, eines Arztes natürlich auch, aber vor allem das Nachwort von Inge Jens, die seit über 50 Jahren mit Walter Jens verheiratet ist und ihn heute pflegt, ist sehr berührend. Sie fragt sich immer wieder, wenn sie ihm begegnet, bittet er jetzt um meine Hilfe zum Sterben oder bittet er um meine Hilfe zum Leben? Und sie sagt auf ihre sehr nüchterne norddeutsche Art und Weise, dass sie zwischen diesen beiden Welten, in denen er lebt, keine richtige Antwort finden kann. Sie schreibt wörtlich, er leidet wirklich unzumutbar, er kann es mir nicht sagen, er hat keine Sprache mehr. Wie also soll ich helfen, was möchte er von mir? Ich werde es nicht erfahren und folglich niemals sicher wissen, worum er mich bitten will.
Hans-Jörg Schulz, ich finde das sehr schwierig, wenn ich das mal so sagen darf. Also Hans Küng meint ja offenbar, dass Walter Jens nicht aus dem Leben scheiden konnte, als er quasi noch darüber entscheiden konnte. Jetzt mit der Demenzerkrankung kann er es ja nicht mehr. Inge Jens findet, es geht ihm gar nicht gut. Also sie meint auch zu spüren, dass er dieses Leben nicht möchte. Und das ist ja die ganz zentrale Frage, ob ein Mensch überhaupt wissen kann, ob das Leben eines anderen unzumutbar geworden ist. Also ob man das von außen überhaupt beurteilen kann. Was schreibt Hans Küng dazu?
Ja, er hat seine Gedanken über das Sterben, vor allem theologisch, dann auch natürlich nochmal zusammengefasst. Konkret in Bezug auf Jens sagt er jetzt, man muss den Lauf des Geschehens einer anderen, einer höheren Instanz anheimstellen. Da können wir Menschen nicht mehr eingreifen. Er schreibt in dem Buch, wenn jemand sagt, man darf das Leben nicht vorzeitig zurückgeben, man müsse das verfügte Ende abwarten. Ich glaube nicht, dass Gott das verfügt hat, was uns Medizin und die Hygiene heute glücklicherweise ermöglichen, solange es gut geht. Der gute Schöpfergott hat nirgendwo die Reduktion des Menschlichen auf ein rein biologisch-vegetatives Leben verfügt. Das ist also das, was Küng dazu sagt. Wir kriegen in dem Buch keine definitive Antwort. Wie soll man auch, Gott sei Dank. Also menschenwürdig sterben ist ein Plädoyer für die Selbstverantwortung. Das schreiben sie auch als Untertitel. Die Autoren wollen wirklich nicht polarisieren. Sie wollen auch nicht vorsortieren für den Leser, was richtig und was falsch ist. Hans Küng regt einfach sehr dazu an, sich persönlich mit dieser Frage immer wieder zu beschäftigen und rechtzeitig.
Und Sie haben das Buch ja jetzt zum zweiten Mal gelesen. Haben Sie es ganz anders gelesen mit dem Wissen, was mit dem Autor, mit dem einen Autor, mit Walter Jens jetzt geschehen
ja,
ist?
Ja, natürlich. Also davon hat es jetzt auch wirklich sehr stark gelebt bei der zweiten Lektüre, weil beim ersten Mal konnte man vor allem diesen langen Abschnitt, den Walter Jens geschrieben hat zur Literatur, zum Thema Sterben in der Literatur von Kurt Marti bis Philip Roth hat er dort alle zitiert und analysiert und so. Das konnte man einfach brillant finden, wie er das aus der Literatur rausholt. Und jetzt ist das Gegenteil von Brillanz sein Leben. Jetzt ist er wirklich jemand, der einfach nur sitzt, vor sich hinguckt, nichts mehr tut, ab und zu mit der Haushälterin in den Supermarkt geht und so, dass er wenigstens mal rauskommt. Es ist also ein Leben in einer völlig anderen Welt, die auch seine Frau nicht kennengelernt hat. Sie kann das immer nur von außen wahrnehmen.
Und niemand weiß, ob es da vielleicht doch noch ein kleines Glück gibt. Man würde es hoffen. Hans-Jörg Schulz, ist diese Neuauflage dieses Buches in irgendeinem Zusammenhang zu sehen mit dem Buch von Tilman Jens, Demenz, das ja sehr umstritten ist und viel zu reden gibt im Moment?
Also Sie meinen das Buch des Sohnes?
Des Sohnes, ja genau, der die Krankheit seines Vaters beschreibt. Ich glaube nicht direkt, sondern das Buch ist eher auch eine Idee des Verlags natürlich einfach gewesen. Während Tilman Jens mit seinem, wie ich finde, nicht sehr guten Buch einfach auch versucht hat, diesen berühmten Vater irgendwo für seine eigene Berühmtheit zu nutzen. Sein Buch ist in den Bestsellerlisten, ist in der Bild-Zeitung ausgerechnet vorab gedruckt worden, die Walter Jens sein Leben lang bekämpft hat. Ja, das ist fast wie ein Racheakt. Also das Buch von Tilman Jens ist wirklich das eine, während dieses Buch, glaube ich, sehr, sehr um die Sache, um den Inhalt geht. Und es zeigt auch eine starke Betroffenheit eigentlich bei Küng, das merkt man, der so lange mit dem Kollegen zusammengearbeitet hat. Und es zeigt die Stärke von Frau Jens, die aber gleichzeitig eine Ratlosigkeit ist.
Es klingt ja ein bisschen an, auch wenn es wahrscheinlich überhaupt nicht so gemeint ist, dass wenn ein besonders brillanter Kopf in die Demenz kommt, als sei das dann auch ganz besonders tragisch. Ich würde mal meinen, das ist eigentlich für jeden Menschen schwierig, traurig, tragisch, schrecklich, auch für die Angehörigen. Und nun frage ich mich in dem Buch Menschenwürdig sterben, gibt es da auch eine Dimension des Trostes oder dass es da eben nicht nur Antworten gibt? Sie sprachen schon von Kurt Marti.
Ja.
Was wird da zitiert oder worauf rekurriert man da?
Kurt Marti kommt sehr häufig vor. Walter Jens schätzt Kurt Marti außerordentlich. Und ich kann ja, er beschließt zum Beispiel sein langes Kapitel, das er damals geschrieben hat, beschließt er mit einem kleinen Gedicht von Kurt Marti. Das heißt, Wunsch, den jedermann teilt, Gebet von Gebetlosen auch, dass der Tod uns einst treffe, plötzlich und sanft von einer Sekunde zur anderen. Leichter, behender, wie Gämsen im Fels, wie Fische im Meer, ließe sich leben, wüssten wir diesen Wunsch uns gewährt.
Habe ich jetzt gerne zugehört, muss jetzt aber wieder ein bisschen administrativ zum Schluss kommen. Danke, Hans-Jörg Schulz. Machen Sie bitte nochmal die Angaben zum Buch und geben Sie auch wie immer zum Schluss der Sendung die Antwort auf die Frage, wem Sie das Buch ganz besonders empfehlen möchten.
Die Autoren sind Walter Jens und Hans Küng. Das Buch heißt Menschenwürdig sterben und ist im Piper Verlag erschienen. Ich empfehle es eigentlich alle, die sich mit dieser Frage irgendwann mal zwangsläufig beschäftigen. Entweder weil es im Umfeld jemanden gibt, der aufs Sterben zugeht, oder weil es einen selber irgendwann mal betreffen wird. Es ist ein kluges, auch literarisch sehr lesenswürdige Auseinandersetzung mit dieser Grundsatzfrage.
Odette Frey?
Der Autor heißt Michael Greenberg. Der Titel: Der Tag, an dem meine Tochter verrückt wurde. Und erschienen ist das Buch bei Hoffmann und Campe. Ich empfehle es, ähnlich wie Hans-Jörg Schulz, eigentlich auch vor allem Menschen, die davon betroffen sind, die so etwas vielleicht erlebt haben in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, dass jemand verrückt wird, wie Greenberg es nennt. Ich glaube, dass das Buch einiges an Trost bereithält, weil es die Dinge so klar beschreibt und einordnet und irgendwo auch verständlich macht dadurch.
Cornelia Cassis.
Jacqueline Fehr, Schule mit Zukunft, im Untertitel heißt es Plädoyer für ein modernes Bildungswesen. Erschienen ist das Buch bei Aurel Füßli. Und ich möchte das all jenen empfehlen, die sich nicht gleich als Expertinnen und Experten fühlen, nur weil sie selbst einmal zur Schule gingen oder jetzt schulpflichtige Kinder haben. All jenen also, die genau Bescheid wissen wollen über etwas sehr Relevantes unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, das sind viele.
Cornelia Cassis, Odette Frey und Hans-Jörg Schulz, vielen Dank für Ihre Empfehlungen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.